Es ist Samstag, der 14. Juni 2025. Markus S. Kleiner und ich tauchen wieder mit euch in die Feuilleton-Schlagzeilen auf der Suche nach dem Gold. Markus, was haben wir heute für Themen dabei?
Ich bringe euch Ikimel und die Frage nach dem Stand der Dinge im deutschen Rap-Feminismus mit.
Und ich habe ein aktuelles Thema für euch, eine Drag Queen, die für Kinder liest, und ich war im Theater bei John Malkovich in Berlin.
Und wir haben wieder eine wunderbare Gaststimme, nämlich den großartigen Schauspieler Hanno Friedrich, der uns in die Welt der Video-Nasties und damit in die 1980er Jahre führt.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, mein lieber Fugis, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich darf heute gleich mit einer aktuellen Debatte anfangen. Candylicious und die Angst vor der Vielfalt, eine Geschichte, die auf den ersten Blick bunt und glitzernd daherkommt und beim genaueren Hinsehen dann aber symptomatisch für eine düster werdende Debattenkultur ist.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ich habe euch mitgebracht ein Interview aus der Zeit, der Nummer 24 am 10. Juni erschien ein Interview von Simone Brunner mit Bernhard Ledinski, auch bekannt als Candylicious. Als Candylicious liest er aus Kinderbüchern vor, in Frauenkleidern und manchmal unter Polizeischutz. Und das ist ein Gespräch über Drag als Kunstform, über Anfeindungen und eben auch seinen Umzug gezwungenermaßen nach Madrid. Aber was passiert? In dieser Woche hat die Zeit ein eindrückliches Porträt veröffentlicht, nämlich Bernhard Ledinski, bekannt als Candylicious, ist Drag Queen, Sexualpädagoge, Autor. Seit 2022 liest sie Kindern bunt illustrierte Geschichten vor. In Bibliotheken, Buchhandlungen, einmal sogar im Parlament. Das hat ein eigenes Kinderbuch, das ist im Herbst erschienen, veröffentlicht. Da geht es um Benny, ein Pferd, das erkennt, ich bin eigentlich Einhorn. Das ist eine Geschichte über das Anderssein, über Ausgrenzung, über Akzeptanz. Natürlich nicht über Sexualisierung, sondern über kulturelle Vielfalt. Die erste Lesung 2022 in der Wiener Bücherei, da demonstrierten schon Rechtsextreme davor. Über Nacht wurde der Eingang dann zugemauert, die Polizei hat den Zugang gesichert und trotz dieser Bedrohung ging die Veranstaltung weiter, wird auch von Kindern und Eltern gut angenommen. Und jetzt berichtet die Zeit eben, Candy zog dann 2024 nach Madrid, weil sie sich dort sicherer fühlt. In Österreich sah sie sich zunehmender Hetze ausgesetzt. Es gab Morddrohungen, physische Angriffe auf queere Menschen. Die österreichischen Behörden wiesen auch auf einen Anstieg von Homofeindlichkeit hin. Was passiert denn noch? Ich habe noch so drei Fakten rausgesucht. Der Standard berichtete zum Beispiel, in Wien gingen rechtsextreme Gruppen wie die FPÖ, insbesondere Politiker, auf die Barrikaden. Sie haben dann Verbote gefordert, haben von Sexualisierungspropaganda oder Frühsexualisierung gesprochen. Und dabei ist aber ganz klar, es geht natürlich nicht um sexualisierte Inhalte, die hier gezeigt oder gelesen werden. Die Veranstaltungen betonen vielmehr Vielfalt mit Geschichten, die vielleicht Mut zur Andersartigkeit machen. Und jetzt geht es natürlich so ein bisschen um die Einordnung dieses Thema. Drag-Lesungen wie diese sind, finde ich, ein Forum von performativer Erzählkunst. Es geht nicht um Frühsexualisierung, es geht um Bücher, die über Diversität und Selbstbestimmung und Respekt sprechen und schreiben. Und da gibt es wiederholte Hetze mit eben genau den genannten Begriffen. Das ist einfach eine Strategie, um Vielfalt zu delegitimieren und ist überhaupt kein Schutz vor Übergriffigkeit. Deswegen, Vielfalt ist natürlich kulturelle Bildung. Kinderbücher mit queeren, non-binären Themen fördern Empathie, Toleranz, sprachliche Reflexion. Es ist ein wieder dem homophoben Mythos von Frühsexualisierung. Also die Angst, dass Kinder durch Drag-Lesungen früh eine Sexualität nahegelegt wird, ist total unbegründet, auch immer wieder untersucht. Ich finde, Drag ist auch einfach ein performativ-künstlerisches Ritual. Also Drag-Lesungen sind mal für Kinder, aber können auch Performances sein oder Schauspiel oder ästhetische Interventionen, aber auf keinen Fall irgendwie ein pädagogischer Übergriff. Und es gibt natürlich Ängste als ideologisch motivierte Abwehr. Das heißt, Aggressivität von Protesten bis hin zu Morddrohungen eben verfolgen irgendwie das Ziel, Queere sichtbar zu verdrängen. Das heißt, es ist einfach Diskriminierung und transphobe Ideologie. Deswegen habe ich als Haltung eigentlich drei Gedanken nur mitgebracht. Erstens, Kinderbücher mit queeren oder non-binären Perspektiven fördern Empathie und Inklusion. Zweitens, Drag-Lesungen sind natürlich nicht gefährlich. Gefährlich ist eher die Normalisierung von Hass und Ausgrenzung gegen denen, die anders sind. Und last but not least, drittens, wenn ein Bilderbuch über ein Einhorn bei uns mehr Angst macht als Erwachsene, die echte Hassverbrechen begehen, dann ist die Gefahr nicht bei den Kindern, sondern natürlich bei den Hatern, bei den Erwachsenen.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, nicht nur weil Pride Month ist, sondern es ist ein generelles gesellschaftliches Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn mehr als Homophobie schockiert mich immer wieder an solchen Angriffen gegen queere Menschen oder gerade auch wenn queere Menschen mit Kindern arbeiten, mit Kindern also sozusagen sich auseinandersetzen. Diese Lesungen in Schulen von Candylicious finde ich ganz großartig, weil hier werden queere Menschen kriminalisiert. Weil sofort queer sein mit Kindesmissbrauch, mit der Gefahr des Kindesmissbrauches und mit einer Gefahr, hier etwas zu beeinflussen, also eine identitäre Entwicklung des Kindes beeinflusst wird, aber auf eine sehr negative Weise. Und dieser Moment der Kriminalisierung finde ich extrem widerlich, weil hier einfach nur, es wird behauptet, es kann mir nichts belegt werden, das ist natürlich kompletter Unsinn, aber hiermit wird Stimmung gemacht, ja. Und Stimmung wird gemacht, indem man sagt, Kinder sind in Gefahr. So, und das ist ein Riesenproblem. Also nicht nur Homophobie, nicht nur Ausgrenzung, nicht nur Sexismus etc., sondern eben auch knallharte Kriminalisierung. Das wird in Fragen der Migration genauso gemacht, dass Migrantinnen sofort kriminalisiert werden, kollektiv, plural, so alle kriminell, alle gefährlich, alle raus. Und das ist ein Mittel rechtsextremer Politik, sozusagen das, was als legitime Identität festgelegt wird, sozusagen alles, was eben nicht dazugehört, automatisch zu bekämpfen, ausmerzen zu wollen, vernichten zu wollen und das vor allem mit Gewalt, weil Argumente hat man nicht. Argumente sind konstruiert, Argumente kann man sofort auseinanderschießen, ja. Auf diesen intellektuellen Tiefflug muss man sich gar nicht einlassen. Aber es ist eben das Moment der Gewalt, dass wir es durchsetzen können, dass wir drohen und das erzeugt einen Effekt, also sehr performativ, ja. Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch eine extreme Angst. Die Angst davor, dass eben das Kerngeschäft von Rechtsextremen, die Identität, etwas ist, was fluide ist, was nicht einfach naturgegeben festgesetzt ist, sondern etwas ist, was sich permanent wandeln kann. Und der letzte Punkt ist, dass Rechtsextreme, die so vorgehen, überhaupt keine Ahnung von Bildung haben, weil Bildung geschieht erst dann, wenn ich mich auf Fremdheitserlebnisse jenseits meiner Ordnung einlasse und darüber nachdenke, ob die Welt so wie sie ist, richtig so ist oder ob es auch andere Perspektiven gibt. Also insofern sind das Strategien, die alle nicht diskursiv sind, die alle nicht inhaltlich sind, die alle nicht argumentativ sind, sondern die ideologisch sind und auf der anderen Seite eben gewaltbasiert sind. Und denen muss man extrem entgegentreten. Und wenn das die Zivilgesellschaft nicht hinbekommt, ist es eine Wahl der Zivilgesellschaft zu sagen, wir lassen das geschehen, wir schützen diese vulnerablen Gruppen nicht und so weiter. Wir setzen uns nicht für diversere Genderpolitik an. Dann entscheidet die Gesellschaft und zeigt, wie sie ist und was sie von der Welt will.
Ja, absolut, das hast du gut gesagt. Ich glaube, wir haben einen ganz anderen Umgang mit Sprache und ganz andere Performance jetzt im nächsten Thema nochmal dabei.
Ja, und der wunderbare Schauspieler und Video-Filmexperte Hanno Friedrich wird uns nach England führen, wird uns nach Irland führen, in die 1980er Jahre mit einem wunderbaren Nostalgie-Thema, nämlich den Video-Nasties, dem Lob der Videokassette, dem Lob des Sammelns und so weiter konfrontieren und kommt mit auf die Reise mit Hanno. Es wird deep down and scary.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Ich hatte mir meinen ersten VHS-Rekorder gekauft, von meinem ersten Gehalt, um eine Sammlung von Horrorfilmen anzulegen. Das war Mitte der 90er. Dawn of the Dead, Evil Dead, Night of the Living Dead, Brain Dead, Eraserhead, Scanners, Inferno, Necromantic. Die hatte ich alle im Kino gesehen, aber die sollten auch verewigt in meinem Archiv stehen. Für Partyabende und für die Selbstdistinktion. Das war aber gar nicht so einfach, denn ich wollte natürlich die längste verfügbare Fassung in der unsynchronisierten Originalversion. In einschlägigen Fansigns wie Splatting Image oder Fangoria habe ich dann von indizierten Filmen gelesen oder Filmen mit dem Qualitätssiegel Banned in the UK. Die konnte ich dann nur per Mailorder von Privatunternehmen wie Mann beißt Film oder Videodrome aus Berlin per Post bestellen und habe da manchmal für mich astronomische Summen für die längste Fassung ausgegeben, die aus Australien oder Dänemark importiert werden musste. Und ich musste natürlich einen Videorekorder haben, der sowohl PAL als auch NTSC abspielen konnte. Es war eine großartige, abenteuerliche Zeit für Horror-Nerds, die sich heute altsteinzeitlich anfühlt. Banned in the UK war sozusagen eine negative Oscar-Auszeichnung, ein Siegel für den krassesten Abschaum des populären Kinos. Das bezog sich auf eine Liste von 72 Filmen, die 1982 vom British Board of Film Classification, BBFC, als obszön eingestuft wurden und die nicht mehr beworben oder verkauft werden durften. Später führte das dann zur heute noch gängigen Alterseinstufung für Filme. Im sogenannten Volksmund hießen diese Streifen Video-Nasties. Alle dieser Filme waren aber noch im Umlauf und das führte zu so einer Art Goldgräberstimmung unter Sammlern, die versuchten, gut erhaltene Erstausgaben dieser Filme als Komplettsammlung zusammenzusuchen. Eine Sammlung von 72 Filmen, die eine höhere vierstellige Summe in britischem Pfund wert sein würde. Und hier sind wir bei Video Nasty. Horror ist Kult. Einer sechsteiligen BBC-Serie, die seit Ende Mai in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Zwei männliche Schüler reisen in die britische Provinz, um das letzte VHS-Tape für ihre 72-teilige Horrorfilmsammlung einzusammeln. Es soll ein Tauschgeschäft werden. Sie bieten 4 Tapes, die sie doppelt haben, gegen die Krönung ihrer Sammlung. Tauschpartnerin ist das ominöse Fangoria Fangirl. Einer der beiden Jungs hatte einen mehrwöchigen Briefwechsel mit ihr zum Vertrauensaufbau und irgendwie hat er sich über die Distanz in sie verliebt. Diese beiden Jungs werden durch Umstände begleitet von der Schwester des einen, er älter und sensibel, sie jünger und tough. Was bis dahin wie ein dramatisch-komödiantisches Coming-of-Age-80s-Revival anmutet, wird ab Episode 2 zum goldenen Zitatenschatz des Horror- und Slasher-Kinos. Ein herrliches Referenz-Bingo. Mir sind augenblicklich Filme eingefallen, die damals das Horroralphabet mitgestaltet haben. Der psychopathische Autofahrer, der unschuldige Tramperinnen mitnimmt, heidnische Rituale in Provinzdörfern, puritanische Killerfamilien, der leere Benzintank des Autos, der Akkubohrer, ein großes Vergnügen. Wobei es natürlich ein etwas unschuldigeres Vergnügen ist, denn in einer BBC-Produktion im ersten kann man natürlich keinen Kopf absägen oder Unterleib häckseln, jedenfalls nicht on camera. Die drei ProtagonistInnen geraten in immer ausweglosere Situationen und dieses Crescendo ist effektiv und spannend inszeniert. Visuell wirkt die Bronzezeit der 1980er sehr authentisch und die drei SchauspielerInnen, die keinerlei TikTok-Ideal entsprechen, sind junge Meister ihres Fachs. Vordergründig ist diese Miniserie eine Verbeugung vor den Horrorkrachern von Toby Hooper, Mario Bava, Wes Craven, Joe D'Amato und Konsorten. Dahinter werden aber sensibel, klug und zeitgenössisch Themen wie Außenseitertum, das Erwachen der Sexualität bzw. Homosexualität, Scheidungstraumata und Entfremdung von den Eltern verhandelt. Was mich ebenfalls begeistert hat, ist die Musik von Diane Lucille Campbell, die hier unter ihrem Nom de guerre Die Hexen den Soundtrack kreiert hat und schön John Carpenter-mäßig die Handlung vor sich hertreibt. Wem das alles zu harmlos ist, der schaut sich halt die neue Staffel von Love, Death and Robots an. Oder die 99-Minuten-Version von Romano Scavolinis Nightmare von 1981. Wenn ich mir heute sogenannte Horrorklassiker der VHS-Ära ohne die Nostalgiebrille anschaue, dann wirken viele dieser Filmchen angestaubt und lächerlich und sind oft unfassbar langweilig. Die meisten Klassiker des Irrsinns, die damals transgressiv oder subversiv waren, wirken heute unfreiwillig komisch oder noch dümmer und geschmackloser als damals. Und echt schlecht gealtert. Dann doch lieber Video Nasty, Horror ist Kult in der ARD-Mediathek.
Hanno, vielen, vielen Dank für die wunderschöne Besprechung von Video Großartig. Nasty. Ich habe es gar nicht gekannt. Ich habe es mir sofort angesehen. Es gibt's in der ARD-Mediathek. Also bitte, liebe Hörerin, sofort reinschauen. Das ist eine schönere Variante als Stranger Things ohne Fantasy. Es ist wieder so eine Stand-by-Me-Erzählung. Es ist sowas wie 5 Freunde als 3 FreundInnen. Es ist ganz wundervoll. Schaut's euch an. Auch eine große Empfehlung von mir und ich denke auch von dir, Marc.
Auf jeden Fall.
So, jetzt bleiben wir ein bisschen in der Popkultur und wenden uns einem Dauerbrenner in der Auseinandersetzung in den letzten Jahren mit Rap und mit Hip-Hop, nämlich wie feministisch sind Deutschrapperinnen, und im Fokus dabei wird die kontrovers diskutierte Künstlerin Ikimel stehen.
Mehr als Musik. Pop.
Ja, liebe Fugis, Elisabeth Fleeschutz schreibt am 9.6. in der FAZ, oder die Schlagzeile ihres Artikels lautet: Wie feministisch sind Deutschrapperinnen? Und im Ankündigungstext schreibt sie, ich zitiere wörtlich: Weiblicher Deutschrap ist größer denn je. Eine Kontroverse um die Rapperin Ikimel hat eine alte Frage neu ins Gespräch gebracht. Schadet diese Musik dem Feminismus oder ist sie seine coolste Variante? Ein Entwirrungsversuch. Zitat Ende. Naja, und worum es in diesem Artikel geht, ist ein sehr, sehr, sehr ausführlicher Artikel, der sich sehr differenziert mit diesem Thema beschäftigt, aber das, was er verspricht, nicht leistet. Es wird kein Entwirrungsversuch geleistet, sondern es wird ein Thema in den Vordergrund gestellt, und das ist das Thema des Reclaiming. Hier wird dann gesagt, also die ganze sexualisierte, sexistische, misogyne Rhetorik von männlichen Deutschrappern wird sozusagen angeeignet, reclaimed, wieder zurückerobert und selbstbewusst verwendet. Es wird das F-Wort verwendet, das B-Wort verwendet. Ja, ich möchte das hier nicht zitieren, weil die Reproduktion von solchen Markierungen ist die Reproduktion der Markierung. Das möchte ich nicht machen an dieser Stelle, weil Sprache eben einen machtvollen Impact auf die Wirklichkeit hat. Aber hier geht es vor allem darum, dass das Moment des Sexismus und der Misogynie reclaimed wird und in etwas vermeintlich feministisches, empowerndes, souveränes umgesetzt wird. Und dann nennt sie eine ganze Reihe von Artists, Kitty Cat nennt sie, dann nennt sie Juju, Nura, Sixten, Loredana, Bad Moms J, Shirin David, Katja Krassewitz und natürlich Ikimel, weil Ikimel ist gerade die kontrovers diskutierteste Deutschrapperin, die wir haben. Das wird weit mehr und kontroverser diskutiert als Katja Krassewitz, die immer sozusagen als so Onlyfans-Model allein markiert wird. Shirin David natürlich immer rausgestellt wird mit Bauchbeine Po, Sommerhits letzten Jahres und so weiter. Und das, was im Endeffekt daraus kommt, ist sozusagen, dass sie herausstellt, dass diese Debatte, die auch gerade wieder geführt wird, gerade wieder über Ikimel ausgelöst wird, so an klassischen feministischen Konfliktlinien orientiert sei, also Sexpositivität gegen Objektivierung, Schönheitsideale und Operationen, kulturelle Aneignung und Umdeutung sexistischer Beleidigung. So. Und das findet sie schon, da passiert schon ganz viel, sagt sie, das ist schon, da sind halt wichtige Dinge daraus entstanden, auch so etwas wie die Initiative Hashtag DeutschRapMeToo, als es um die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Rapper Samra gehen, der sozusagen die Influencerin Nika Irani vergewaltigt haben soll, und andere Initiativen werden genannt, aber letztendlich verengt sie das Feld des Deutschrap total, und das verwundert mich sehr. Also Marc und ich sind jetzt nicht diejenigen, die aus der Perspektive von Feministinnen sprechen sollten. Das können wir nicht. Wir möchten aber euch ein Angebot machen, wie wir über dieses Thema denken. Und ich denke insofern darüber, sie nennt dann natürlich auch Lady Bitchray und Schwester Eva und so weiter, also ein bisschen im Vorfeld. Aber sie bleibt alleine bei diesem Reclaiming-Aspekt. Und das, was für den Deutschrap und Feminismus für sie entscheidend ist, ist Reclaiming. Nicht mehr. Sie nennt, bist du mal Bad Moms J, keine queeren Artist. Wo du sagst, also queere oder Trans-Rapperin, wie Kerosin 95 als ein Beispiel für eine Trans-Rapperin, oder Faulenza, Lila Sophia, Lena Störkraft und andere, die wirklich einen großen Impact haben, eine andere Perspektive auf das Rap-Game zu legen, queer-feministische Positionen einbringen, die nicht mehr das F-Wort und das B-Wort brauchen und so weiter, sondern die sozusagen das Battle-Thema vom Rap aufnehmen, aber zeigen, wir haben geile Rhymes, wir haben einen geilen Flow, wir machen einen geilen Sound, wir sind Allies in der Community und wir versuchen von innen heraus, die Community anders zu machen. Genau das ist sozusagen eine Strategie, die überhaupt nicht erwähnt wird. Sie nennt mit keinem Wort einen Artist wie Zuki, die gesagt hat, selber auch eine queerfeministische Rapperin, sehr bekannt, sehr erfolgreich, die ausgestiegen ist aus dem Rap, weil sie sagt, wir können das Rap-Game in Deutschland nicht verändern, es bleibt patriarchal bestimmt, es bleibt sexistisch, es bleibt misogyn, es bleibt eine Machtarena, auf die wir gar nicht irgendwie konstruktiv reagieren können, ich steig aus. Oder eine fantastische queerfeministische Rapperin wie Ebo, ja, die ist natürlich extrem wichtig, die braucht kein F-Wort, kein B-Wort, sondern die zeigt durch ihre Skills und ihren Flow und so weiter. Und die erste, die das wirklich ins Leben gerufen hat, so oder eine der ersten, muss man fair sein, Mannschaft Friedrich wäre vielleicht die erste in Deutschland, aber die das wirklich auch so zum Thema gemacht hat, war Cora E. Cora E, ja, und der MC ist weiblich, hat einfach gezeigt, es geht um Skills und nur darum geht es da. Rap ist eine Musik und man battelt sich mit Skills, wie gut man ist und so weiter und wie, welche Perspektiven man reinbringt. Und diese Strategie des Reclaiming ist für mich der schlechteste Ansatz, überhaupt über Feminismus im Rap zu sprechen, weil das Reclaiming bleibt an den sexistischen, misogynen Positionen kleben, dreht sie um und affirmiert sie im Negativen, indem sie sie immer wieder nennt, aber dann als souveräne Selbstbezeichnung. Und wenn man im Feminismus nicht mehr zu bieten hat oder anzubieten hat als Reclaiming, also hier im Deutschrap, dann ist die Idee eines Rap-Feminismus für mich vom Anfang an am Ende. Aber wenn wir in die Szene schauen würden, und das hat die Autorin einfach nicht getan, ist das Feld einfach viel größer, wie durch die Artists, die ich genannt habe, und durch die Initiativen, durch die Strategien, durch die Haltung, ja. Und den einen Punkt, den sie auch gar nicht, überhaupt nicht erwähnt hat dabei ist, warum sind auch sich durchaus, also bei den weiblichen Fans, also sich weiblich lesenden Fans, auch von sexistischen Rappern, warum wird Sexismus und Misogynie von so einem Großteil der Fans, weil Musikindustrie, jeder fünfte Euro kommt aus dem Rap, in der deutschen Musikindustrie, in den Einnahmen. Also das ist wirklich ein Machtmonopol. Warum akzeptiert man das einfach, wenn der Flow gut ist, wenn der Beat gut ist, wenn der Sound gut ist? Hey, dann machen wir halt Sexismus. Und das bleibt mir unbegreiflich. Insofern ist für mich dieser Artikel, diese These, auch diese Verengung des Diskurses extrem ärgerlich, weil wir erstmal eine Vielfalt haben und die Kreativität oder sagen wir mal wirklich etwas Emanzipatorisches wäre doch, diesseits einer, naja, Umdeutung, diesseits eines Reclaiming, überhaupt feministische Positionen entstehen zu lassen, zu stärken, Netzwerke zu bilden, Allyship zu üben und so weiter.
Ja, ganz tolle Einordnung, gute, man merkt, du machst das öfter und im Detail und vor allen Dingen hast du natürlich auch ein Wissen um diese Deutschrap-Szene, die mir komplett fehlt, war total tolle Einordnung, super spannend, danke dir. Mein Lieber, liebe Fugis, wir kommen schon zum letzten Thema für heute und zwar, ich habe euch eine Kolumne mitgebracht, kein Deutschrap, eine ganz andere Bühne, eine ganz andere Kunstform und zwar bin ich irgendwo zwischen Sprachkörper und Lichtspiel in Berlin gewesen und ich habe mir einen Abend mit John Malkovich im Admiralspalast Berlin angeschaut und nicht nur über ihn und das Stück, sondern über den Zustand des Theaters mir Gedanken gemacht.
Reflexionen über aktuelle Themen. Kolumnen.
Ein Montagabend in Berlin. Der Admiralspalast empfängt uns in einem vergilbten Glanz. Der Admiralspalast, für alle Fugis, die das nicht kennen, das ist kein klassisches Theater. Das ist ein historisch aufgeladener, popkulturelle Mehrzweckhalle, will ich fast sagen, mit ein bisschen Liebe und ein bisschen Sport. Ursprünglich war das ein luxuriöses Vergnügungsetablissement mit Bad, Eislaufkunst, Varieté. Aber das war immer ein Ort des Publikums und nie der Hochkultur. Und auch heute dient die Bühne hauptsächlich für Tourproduktionen, Musicals, Comedy-Formate, TV-Nah-Events. Das sieht man in der Architektur, die ist flach, die ist breit, es hat keine ansteigenden Ränge, der ist mehr als auf Show als auf Schauspiel ausgelegt. Und wenn hier Theater gespielt wird, spielt man gegen den Raum an. Der Admiralspalast inszeniert Entertainment und nicht Intimität. Das muss man gleich sagen als Rahmung. Nichtsdestotrotz bin ich hingegangen, ich wusste das, aber auf dem Programm stand In the Solitude of Cotton Fields von Bernard-Marie Coltès. Eine internationale Tourproduktion, läuft schon seit einigen Jahren, das war ein Gastspiel, das war auch auf jeden Fall Event-Theater, so viel war klar. Aber mit dabei war eben Hollywood-Ikone und jemand, den ich sehr schätze, John Malkovich. Das ist ein richtiges Theatertier natürlich, Projektionsfläche. Wissen nicht alle, Malkovich kommt eigentlich aus dem Theater. Es gab auch danach einen intensiven Talk, wo das Publikum Fragen stellen konnte, wo die ist ein Zwei-Personen-Stück, wo beide Schauspieler auf der Bühne saßen. Da hatte der auch immer wieder sich drauf berufen. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus Filmen, ich bin aber ein Theatermann. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Es waren zwei Personen auf der Bühne, Gefühlt waren es eigentlich 10, denn neben, davor und oben drüber standen Kameras, Leinwände, Mikrofone, Screens. Dieses Theater war ein richtiges Technologietheater. Aber kurz zu dem Stück. Coltés Stück, 1985 geschrieben, ist ein dichtes dialogisches Gewebe. Es gibt zwei Figuren, einen sogenannten Dealer, einen sogenannten Kunden, und die begegnen sich nachts in einer nicht weiter definierten Schattenzone. Und zwischen ihnen entfaltet sich ein Gespräch, das nicht wirklich eines ist. Es ist vielmehr ein rhetorischer Tanz. Es geht um Sprachhoheit, um Macht, um Begehren, um Geld, um Liebe und Sex. Es geht um wahnsinnig viele Dinge. Es geht um ein Angebot, das nicht benannt wird, um eine Transaktion ohne Produkt, und es ist eine Verhandlung ohne Abschluss. Und die Sprache selbst wird hier eigentlich zur Bühne, mal zur Waffe, mal zur Falle. Es geht um diese Sprache. Und dann geht es jetzt auch um meinen Eindruck. Der Admiralspalast ist, wie gesagt, für mich ein seltsamer Ort für diese Art von Theater. Nichtsdestotrotz haben wir uns dahin gewagt. Das Publikum war richtig bemüht. Nichtsdestotrotz, es summte zum Beispiel ein Lüfter wie ein schlecht gelaunter Tinnitus durch. Das Theater war eher so eine Art Klimakammer. Die Aufführung selbst aber zunächst, das war wichtig. Die war sehr ambitioniert, sehr aufgeladen und für mich aber zugleich überdeckt. Die schauspielerische Leistung war, wie zu erwarten war, hervorragend. Beide Darsteller haben fließend die Rollen getauscht, mal als Dealer, mal als Kunde, immer im Wechsel, tauschen dann Begehren und Macht, Opfer und Täterrolle. Es war wirklich brillant, kann man nicht anders sagen. Und dann kommt aber dieser Überbau, und das war wirklich ein Überbau, weil es gab 5 bis 7 Kameras, die wirklich jede Regung einfangen konnten. Die haben dann diese Gesichter auch in Nahaufnahme auf riesige Screens projiziert, so eine Art visuelles Ballett, was super funktioniert hat. Die Kameraarbeit selbst war total präzise, man hat gemerkt, es war eine Tourproduktion, die war dramaturgisch sinnvoll, wir haben Close-ups gesehen. Aber dann war das Ganze überladen. Es gab Sounds und Effekte, es gab Hall-Effekte, es gab Verzögerungs-Delay-Effekte, es gab Hintergrundmusik und suggestives Dröhnen, und auch diese Screens, die die Bilder der Kameras übertragen haben, hatten so eine Art Schwarz-Weiß-Grissel-Optik. Und das wirkte für mich fast wie ein Sicherheitsnetz, wie eine Unsicherheit von der Regie, die es gar nicht gebraucht hätte, weil er 2 Knaller-Schauspieler auf der Bühne hatte. Nichtsdestotrotz, es war irgendwie so eine Art Rahmung, die mich irritiert hat. Am irritierendsten fand ich, und das war mein ganz großer Wermutstropfen an diesem Abend, es gab so eine Art filmische Rahmenhandlung. Bevor dieses Stück losging, gab es 2 kurze Szenen, die filmisch vorproduziert waren und auf dieser Leinwand gezeigt wurden. Zu Beginn sah man eine Wohnung, einen Businessmann, der nach Hause kommt, sich theatermäßig, sage ich mal, auf dem Boden rollend die Kleider vom Leib reißt und masturbierend in die Dusche geht. Und am Ende dieses Stücks sieht man, dass er sich umgebracht hat. Er hat Suizid begangen in dieser Dusche. Und das hat für mich die Deutung vorweggenommen. Das ist nicht ein Angebot zur Interpretation, sondern das ist Deutung. Das ist Pathos statt eben dieser Polyphonie, die eigentlich das Stück zulässt. Man kriegt einen Subtext mitgeliefert, als wäre der Autor Coltés irgendwie nicht klug gewesen, das im Ungefähren zu lassen. Hat damit wirklich dieses ambivalente, spannende Stück sehr, sehr platt, bam, so einen Abschluss gegeben. Das Eintrittspreisthema ist ein Thema für sich. Das war relativ elitär bepreist. Das ging ab 110 Euro pro Ticket los für den Abend. Das ist natürlich Premium-Segment, das Theater muss sich finanzieren, das ist klar, alles gut. Nichtsdestotrotz war es, man hat es auch gemerkt, es war Premierenabend, Montag, es war nicht ausverkauft, ganz im Gegenteil, es war höchstens zu 3/4 gefüllt, und das an der Location. Ich will noch einmal auf die Schauspieler kurz eingehen. John Malkovich kann man nicht übersehen, kann man nicht ignorieren. Es ist großartig, so wie in seinen Filmen auch. Er kontrolliert jedes Wort, er lauert, hat immer so eine leichte Ironie, auch durch die Art, wie er spricht, aber beherrscht sein Instrument einfach perfekt, großartig. Aber auch Dabkou Naite, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die Gegenspielerin, die andere Schauspielerin, war großartig, war irgendwie klar, mal hart, mal verletzlich. 2 große Könner, das hat wirklich groß Spaß gemacht. Und nichtsdestotrotz, ich war nicht überzeugt. Die beiden Schauspieler waren großartig und der Rest der Inszenierung war überinszeniert. Also ich habe mich gefragt, bin ich im Theater oder schon in einer Kunstinstallation? Und da dachte ich eben an viele zeitgenössische Produktionen. Was bleibt denn, wenn die Mittel des Theaters vollständig sich dem Bildhaften unterordnen? Wenn Dramaturgie durch Sounddesign, Effekte, Bildeffekte ersetzt oder überlagert wird? Wenn das Bühnengeschehen dann durch Kameras nochmal viel interessanter wird, weil es eben live gefilmt wird. Und deswegen habe ich kurz zur Lage des Theaters mir Gedanken gemacht und ich finde, gerade deutschsprachiges Theater hat eigentlich eine große Stärke, nämlich Diskursfreude, sprachliche Tiefe, Bereitschaft auch zu einer Grenzüberschreitung, die auch da immer wieder stattfand. Und gleichzeitig ist es getrieben durch Finanzierungsengpässe, Förderlogiken, Sichtbarkeiten und so einen scheinbaren Zwang zur Zeitgeistigkeit, den ich finde, der gar nicht sein müsste. Das Theater will jung sein, politisch, multiperspektivisch und scheut sich aber vor einer Reduktion, vor Einfachkeit und vor dieser Menschlichkeit im Talent, was auf der Bühne steht, was oft reichen würde. Und für mich ist Theater immer noch ein Medium der Unmittelbarkeit als letzter Gedanke. Ich finde Theater für mich persönlich immer dann am stärksten, wenn es sich auf die Kernkompetenzen konzentriert. Körper, Sprache und Präsenz. Und gerade an dem Abend hätte das vollkommen ausgereicht. Da brauche ich keine Sound- und Hall-Effekte und Spannungsmusik. Das hat uns nämlich überrollt und nicht reingezogen. Und es war dann, ja, es war versucht über Ästhetisierung zu leisten. Und deswegen, ich finde, Theater darf experimentieren und es muss nicht für was anderes herhalten. Es muss nicht Kino sein und nicht TikTok und auch nicht Netflix. Und deswegen wäre mein Appell, weniger wäre mehr für diese Theaterinszenierung. Trotzdem war es sehr sehenswert.
Vielen Dank, Marc. Ich wäre gerne dabei gewesen. Hatte ja die Bilder bei dir gesehen bei Insta. Naja, man kann sich auch eine ganz andere Frage stellen. Also ich verstehe genau, was du sagst. Ich wäre auch bei dir, bei deiner Argumentation, sondern vielleicht einfach eine andere Perspektive aufzumachen. Ist nicht unsere Zeit die Zeit, die uns sagt, dass die Zeit der Einzelkünste vorbei ist? Dass wir das Theater als Theater nicht mehr brauchen und den Film als Film nicht mehr brauchen und die Musik als Musik nicht mehr brauchen. Also in der Einzelkunstform, sondern wir einfach in einer Zeit sind, in der alle künstlerischen Ausdrucksformen, Institutionen und so weiter miteinander amalgieren und dann etwas daraus entsteht, dass vielleicht unrein ist oder wie du dann sagst, es ist zu viel und es hat also die Kontemplation zerstört und so weiter. Und warum muss man im Admiralspalast, da hat man dann wahrscheinlich an John Malkovich gedacht oder an was auch immer, warum muss man jetzt im Admiralspalast das machen, weil es kein Ort dafür ist? Aber das wäre mein zweiter Punkt. Aber der erste ist sozusagen, vielleicht sind wir einfach in der Zeit, wo die Einzelkünste sich wirklich auflösen und wir ihnen beim Sterben zusehen. Und als Kulturbürgerin, je nach generationaler Lage, das mal mehr, mal weniger bedauern, feiern, wie auch immer. Das andere ist, dass ich die Wahllosigkeit eines Ortes, also der Admiralspalast ist wirklich eine Location, in der ich so eine Inszenierung einfach nicht sehe. War ein paar Mal da und das ist einfach kein sinnlicher Ort, das ist kein schöner Ort. Das sind wie diese furchtbaren Multifunktionshallen, wo dann Konzerte stattfinden und dann aber die Versicherungsmaklermesse und auch noch Kleintierzüchtervereine zeigen, ob dann ihre Tiere, also Dackel oder Dackel irgendwie einen schönen Korpus haben und sich dann also in die Zucht gehen können. Also das ist so egal dann und Kunst sollte zumindest in den Räumen, in dem Kunst stattfindet, nicht egal sein, weil der Raum ist sozusagen der Raum, in den die Ideen projiziert werden, hineingestellt werden, widerständig sind oder Widerstand erzeugen sollen, so wie du gesagt hast. Und das wäre der zweite Punkt, dass man sehr verantwortungsbewusst schauen sollte, in welchen Räumen man Kunst eben präsentiert. Das war der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke vielleicht als letzter, man darf eigentlich, das ist meine Erfahrung, nie etwas erwarten. Man darf, wenn man zu einem Konzert geht, wenn man in eine Galerie geht, in eine Ausstellung geht, in ein Theater, man darf eigentlich nichts erwarten und sollte vielleicht die Offenheit halten, das, also dem zu begegnen, so unverstellt, wie es geht und dann zu überlegen, was hat das mit mir gemacht, wenn man das hinbekommt. Weil ich finde, Erwartungshaltungen sind immer etwas, so Verführungskräfte, die mir dann meistens eine Enttäuschung geben. Das ist so, wenn ich morgens aufstehe und der Tag ist meiner und nach 35 Minuten merke, der Tag ist gar nicht meiner und dann bin ich riesig enttäuscht. Punkt.
Ja, gute Einordnung. Ein letzter Gedanke dazu. Ich bin großer Freund dessen, was du sagst, vor allen Dingen, wenn es um diese Mischformen geht. Ich glaube aber, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Und das war es meiner Einsicht nach hier nicht. Die haben ein Theaterstück gemacht und dann nach und nach Sachen draufgebaut. Und das funktioniert dann für mich nicht.
100%, ja. Bin ich ganz bei dir. Fugis, wir sind schon wieder am Ende. Ja, die Ausgabe 14. Juni. Ist vorbei. Wir hoffen, dass ihr eine gute Woche habt. Bleibt uns gewogen, schenkt uns ein Abo, gebt uns Kommentare, Likes, was auch immer ihr wollt. Und Marc, jetzt ist er wieder da. Ich musste ihn zitieren in der letzten Woche, wo er auf der polnischen Reise war. Was sind deine letzten Worte für die Fugis?
Fugis bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.